Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir erleben es derzeit alle, diese komplette Verunsicherung nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie. Eine Erfahrung, in der die allermeisten Menschen, und zwar weltweit, auf keine frühere Erfahrung zurückgreifen können. Und das Bauchgefühl, tja, nix da. Bloß, wie entscheiden wir uns dann? Rede ich jetzt drüber mit dem Psychologen Professor Sebastian Gluth von der Universität Basel, der uns per App zugeschaltet ist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie treffen wir Entscheidungen, wenn wir uns gefühlsmäßig quasi auf einer weißen Landkarte bewegen?
Nun, es ist so, dass ich würde sagen, dass wir gar nicht so große Schwierigkeiten haben, uns auch in neuen Situationen gute Entscheidungen zu treffen. Also es ist so, dass wir als Menschen in unserem Alltag immer wieder in Situationen befinden, in denen wir so noch nicht Entscheidungen getroffen haben und denen wir dann sozusagen uns flexibel wieder verhalten müssen. Wenn wir jetzt hier in einer neuen Situation befinden, dann ist unser Gehirn durchaus in der Lage, ähnliche Situationen, in denen man sich mal befunden hat, zu versuchen, wieder ranzuziehen, um dann zu generalisieren. Also unser Gehirn ist in der Lage, zu generalisieren, und auch wenn wir nie genau in einer solchen Pandemie uns befunden haben, sind wir trotzdem in der Lage, ganz gut Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, wir ziehen irgendwelche Vorerfahrungen heran, auch wenn die nur so halb passen?
Genau, ja. Also man muss ja irgendwie Entscheidungen treffen, man muss ja trotzdem irgendwie weitermachen, und wir benutzen im Prinzip da unser Gedächtnissystem, und unser Gedächtnissystem mit dem Hippocampus, das ist eine wichtige Struktur im Gehirn, die ist auf Generalisierung im Prinzip getrimmt. Also sie ist darauf getrimmt, irgendwelche andere Situationen heranzuziehen. Und je ähnlicher die Situationen sind, desto wahrscheinlicher werden diese vergangenen Erinnerungen verwendet, um dann auch in der jetzigen Situation noch Entscheidungen zu treffen. Das ist ganz gut, das funktioniert ganz gut für solche bewussten Entscheidungen, sage ich mal, solche Entscheidungen wie, möchte ich heute, gehe ich heute zur Arbeit oder mache ich lieber Homeoffice? Das fällt uns jetzt nicht besonders schwer zu sagen, ja, dann gehe ich eben heute nicht zur Arbeit. Für automatisiertes Verhalten sieht es aber nochmal anders aus. Also wo wir zum Beispiel größere Schwierigkeiten haben, ist dieses Anpassen, sich jetzt jedes Mal die Hände gründlich auch zu waschen, wenn man zum Beispiel reinkommt ins Haus, oder nicht mehr in die Hand zu niesen, sondern in die Armbeuge. Das sind mehr so automatisierte Prozesse, und sich da umzugewöhnen, das dauert länger und es fällt einem schwerer, weil da werden Gehirnstrukturen benutzt, die nicht so sehr auf Generalisierung und auf Flexibilität getrimmt sind.
Das heißt, es besteht ein Unterschied zwischen eigenen Erfahrungen und dem, was wir erlernen und uns anlesen oder jetzt immer gesagt bekommen.
Das auf jeden Fall. Also es ist einfach so, dass das, was wir selber erfahren und erleben, wie wir uns selber wahrnehmen, wenn wir Entscheidungen treffen, und ob die nun mal erfolgreich und gut waren oder nicht so gut sind, das prägt uns am stärksten. Und wenn wir im Moment in dieser neuen Situation natürlich sehr viel hören, was wir jetzt tun sollen und dass wir Social Distancing und solche Sachen praktizieren sollen, dann halten wir uns im Großen und Ganzen schon daran. Aber es besteht immer so die Unsicherheit, gilt das auch wirklich für mich persönlich? Ist das etwas, was bin ich vielleicht anders als der Durchschnittsmensch, dem hier Empfehlungen gemacht werden? Und da muss ich selber diese Erfahrung machen, und deswegen fällt es uns vielleicht schwer, uns an diese Vorgaben immer zu halten. Wenn jetzt so eine Krise nochmal kommen würde, dann werden wir wahrscheinlich viel schneller darin sein, weil wir einfach diese Erfahrung selber jetzt auch mal durchgemacht haben.
Was macht das nun mit unseren Hirnen? Werden die durch so eine Situation, durch eine solche auch ja möglicherweise Dauerstresssituation auch dauerhaft verändert?
Die Möglichkeit besteht zumindest. Also wenn wir jetzt, also viele Menschen sind jetzt unter Stress gesetzt. Ich denke da beispielsweise an Selbstständige oder so, die denen gerade komplett ihre Einkünfte, ihre Einnahmen wegbleiben, weil sie ihrer Tätigkeit nicht nachgehen können. Die sind jetzt unter Stress gesetzt, sie müssen vielleicht jetzt sich anpassen, ihren Laden auf online trimmen oder etwas. Und sie sind dann aber auch unter einen existenziellen Stress gesetzt, weil sie nicht wissen, ob es so weitergeht. Und wenn das noch länger andauert und wenn vielleicht auch nach Ende der Krise die Situation weiterhin problematisch ist, weil man eben so lange jetzt in Schulden geraten ist, dann ist man dauerhaft unter Stress und das wirkt sich dann auch auf das Gehirn aus. Da sind wir wieder beim Hippocampus, bei einer Region, die wie gesagt ganz wichtig ist für das Gedächtnis und das ist beispielsweise eine Struktur, von der man weiß, wenn man zu lange unter Stress steht, dann kann dieser Hippocampus schrumpfen, man kann Gedächtniseinbußen auf lange Sicht haben. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich so eine Krise, wenn sie zumindest lange besteht, auch negativ auswirken kann.
Nun wissen wir ja von unterschiedlichen Reaktionsmustern. Also es gibt die berühmten optimistischen und die berühmten pessimistischen Menschen. Und auch in solchen Dauerkrisen gibt es einige, die das besser verkraften als andere. Kann also unser Gehirn auch eher optimistisch oder eher pessimistisch geprägt sein?
Ja, das ist nicht unbedingt so eine Unterscheidungsweise, wie wir in der Psychologie oder in den Neurowissenschaften es vornehmen. Also wir trennen nicht unbedingt die Optimisten und die Pessimisten voneinander, aber wir machen andere Unterscheidungen. Wir trennen in die Leute, die beispielsweise offen auf andere Menschen zugehen und andere, die mehr sich zurücknehmen. Das ist so Extraversion, Introversion. Wir unterscheiden die Leute, die schnell nervös und ängstlich sind gegenüber den Leuten, die da resoluter sind. Das ist dieser Aspekt Neurotizismus. Und man könnte diese Aspekte so ein bisschen drehen, um auch die Optimisten und die Pessimisten ineinander zu unterscheiden. Und wenn Sie mich fragen, also hier haben sicherlich die Optimisten oder sagen wir mal zumindest die Zweckoptimisten einen gewissen Vorteil, es macht nicht, also es ist natürlich jetzt gefährlich, in Pessimismus zu verfallen und sich zu nervös durch die Sache machen zu lassen. Dann gerät man in so eine self-fulfilling prophecy und dieser Pessimismus bewahrheitet sich nach.
Also ein bisschen Optimismus hilft in der Dauerkrise auch?
Absolut, das würde ich sagen. Also ein bisschen Optimismus scheint generell zu helfen. Im Schnitt scheinen Menschen für sich persönlich immer eher optimistisch gestimmt zu sein. Das gilt wieder auch nicht für alle Menschen gleich. Aber im Schnitt ist es so, dass wir beispielsweise, wenn wir Informationen bekommen, die für uns positiv ist, also wenn wir denken, die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel Corona zu bekommen ist für mich persönlich 5% und dann sagt uns jemand, nein, sie ist viel niedriger, dann nehmen wir diese neue Information sehr gerne an. Aber wenn wir die Wahrscheinlichkeit unterschätzen würden und wir kriegen dann die Information, nein, es sieht aber schlimmer aus, dann nehmen wir diese Information nicht so gerne an. Also wir bleiben gerne optimistisch und der Grund ist vermutlich, dass das eben auch einfach hilft, optimistisch in die Welt zu gehen. Wenn sich das nachher nicht bewahrheiten sollte, kann man immer noch weiter optimistisch bleiben und es trotzdem noch probieren. Aber es scheint einfach, dass dieser Begriff Zweckoptimismus wirklich Sinn macht, dass es wirklich einfach adaptiv und für jemanden, für sich selber von Vorteil ist, die Sache weiter optimistisch.
Der Psychologe Professor Sebastian Glut von der Universität Basel. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.